möchte noch kurz einen Eindruck, den ich während des Lobpreises bekommen habe, mit euch teilen. Ich hörte, wie der Geist Gottes sprach: Ich sammle euren Dank in kostbaren Schalen. Euer Dank setzt meine Kraft frei. Ich wirke durch ihn. Ich will Großes durch und an euch tun. Darum hört nicht auf zu danken. Ich lese es noch einmal. Ich sammle euren Dank in kostbaren Schalen. Euer Dank setzt meine Kraft frei. Ich wirke durch ihn. Ich will Großes durch und an euch tun. Darum hört nicht auf zu danken.
Herzlichen Dank, Coretta. Also es ist nicht unsere Absicht, dass wir einfach ein Thema behandeln, nämlich Dankbarkeit, sondern dass Gott etwas damit macht und wirksam wird dadurch, dass er das gebraucht, um seine Ziele mit uns zu verfolgen. Schön, wieder da zu sein. Wer mich nicht kennt, ich heiße Stuart. Ich bin hier Gemeindepastor mit dem Stefan zusammen. Schön, einige von euch wiederzusehen nach Urlaubszeit. Hier und da mal weiße Gesichter, hier und da mal eher sonnenbrannte Gesichter. Ich war in England, also eher weiß. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an allen, die mich und meine Familie unterstützt haben in den letzten Tagen, die gar nicht so einfach waren. Meine Eltern, die gehen auf die 80 zu, die sind gesundheitlich sehr angeschlagen. Ich sage in der Predigt ein bisschen mehr dazu. Aber erstmal die gute Nachricht ist, mein Vater lebt noch. Ich bin einem Notruf gefolgt am letzten Freitag und bin schnell dahin hingeflogen, wo er anscheinend einen Schlaganfall erlitten hat. Das war nicht der Fall. Ist wieder aus dem Krankenhaus raus bei meiner Mutter. Und die gute, die wirklich gute Nachricht ist, wir haben vieles an Pflege und Fürsorge organisieren können, dass sie jetzt ihre Situation entsprechend auch leben können. Herzlichen Dank an allen, die mitgebetet haben und mitgeholfen haben. Aber da sind wir schon beim Thema Dankbarkeit. Also ist jetzt ordentlich durchgeklungen, eine neue Serienbeginn. Warum dann Dankbarkeit? Es gibt ja viele, viele Gründe, aber ich habe mir überlegt, den Einstieg so zu machen. Überleg mal jetzt für dich ganz kurz, wen kennst du, der als wirklich dankbare Person gilt? Es gibt ja Leute, die irgendwie, die sind im Wesen dankbar und die gehen so mit einer Dankbarkeit durchs Leben. Überlege mal in deinem Lebensdunstkreis, wer könnte das sein? Es geht mir nicht darum, jetzt Antworten zu hören, aber denk mal darüber nach, wer ist in deinem Lebensumfeld so eine richtig dankbare Person? Und frage dich, ist diese Person eine glückliche Person? Und ich will mal wetten, dass bei den allermeisten diese dankbare Person auch eine ausgeprägte glückliche Person ist. Vielleicht auch, das ist gar nicht so selten, dass solche Menschen auch Leid kennen im Leben. Dankbarkeit ist auch rein psychologisch gesehen, also wenn wir nicht mal die Bibel fragen, was sie davon hält. Die Psychologie sagt, Dankbarkeit ist sehr gesund für uns. Eine Sonja Lumbersky hat ein Buch geschrieben, Glücklich sein aus psychologischer Perspektive, und erklärt mehrere Gründe, warum Dankbarkeit langfristig glücklicher macht. Wer dankbar ist, kann positive Erfahrungen mehr genießen und erlebt weniger negative Gefühle wie Ärger, Eifersucht oder Schuld. Und sein Selbstwertgefühl steigt und er kann leichter mit Belastungen umgehen. Wer dankbar ist, verhält sich hilfsbereiter und das wiederum stärkt seine sozialen Beziehungen. So, rein psychologisch ist Dankbarkeit etwas Anstrebenswertes. Das Hauptziel von unserer Serie ist allerdings nicht, irgendwie uns einfach glücklich zu machen. Das betrachte ich, so wie Gott Gnade schenkt und wir glücklicher werden, das betrachte ich als angenehme Nebenwirkung. Das Hauptziel ist, dass Beziehungen gestärkt werden. Beziehungen in allen Richtungen, dass unsere Beziehung zu Gott gestärkt wird, dass unsere Beziehung zueinander gestärkt wird und dass unsere Beziehung auch zu den Menschen in unserem Alltagsumfeld auch gestärkt wird. Das Ziel vom Christuszentrum ist nicht etwa ein prächtiges Gebäude ins Leben zu rufen, so prächtig und schön unser Gebäude ist, und wir werden auch in dankbarer Weise unser Jubiläum im Laufe der nächsten Wochen feiern. Also es wird bald 20 Jahre sein, seitdem das Gebäude hier entstanden ist. Aber es ist nicht unser Ziel, ein Gebäude gebaut zu haben. Also wenn die Geschichte die Frage stellt, was hat das Christuszentrum erreicht, dann darf die Antwort nicht drauf sein, ja, die hat ein super Gebäude hingestellt. So sehr wir uns darüber freuen. Was ist aber dann die Antwort? Ich glaube, die Antwort hängt stark damit zusammen, mit den Menschen, die von hier ausgegangen sind. Sind das starke Menschen im Laufe der Jahre? Wird das Christuszentrum bekannt werden immer mehr dafür, dass sie dazu dient, dass Menschen ihr volles Potenzial in Gott erreichen und ihr Leben zur vollen Entfaltung kommt, wie es im Gottes Sinne ist und wie es zu seiner Ehre ist. Ich glaube, viel mehr als dass wir ein prächtiges Gebäude hingestellt haben, ist das Ziel, das wir in uns tragen, dass wir großartige Menschen raussenden in die Welt, dass wir großartige Menschen in den Alltag hinaussenden, die ihr Potenzial in Gott zur vollen Entfaltung kommen lassen. Also, deshalb packen wir das Thema Dankbarkeit an, und wir wissen, das hat jetzt mit einer gewissen Brille zu tun. Ich würde vorschlagen, wir ziehen die Brille der Dankbarkeit jetzt an und schlagen miteinander das, was Henning schon uns vorgelesen hat. Ich werde es nicht nochmal vorlesen, einfach stehen lassen, aber wir haben das schon mal gehört, ihr könnt gerne mal für euch lesen. Ich steige ein, wo sie laut ausrufen. 13, sie riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Also diese 12 Menschen, die leiden unter eine bestimmte Krankheitsüberbegriff. Ich habe mir helfen lassen von Dr. R.G. Cochrane. Der ist ein Leprologist und kennt sich dann mit diesen Krankheiten aus, die diese 3 Männer vermutlich hatten. Und er erklärt in einem kleinen Büchlein für das englische Christian Medical Fellowship das hebräische Wort, was hinter diesem aussätzig sein so ein relativ allgemeiner Begriff gewesen ist, was die Unreinheit oder Beflechung bezeichnet, die eine Reihe von Zuständen abdeckt. Und hört mal schnell hin, das ist nicht gerade schön oder angenehm. Das könnten Furunkel sein, Karbunkel, Pilzinfektionen, Impetigo, Favus der Kopfhaut, fleckiges Ekzem, vagedänisches Geschwür oder Vitiligo. Also, Christoph, wo bist du? Ihn fragen nachher, nicht mich fragen. Aber es ist nicht schön, es ist schlimm, und diese 10 Typen, die leideten dann nicht nur unter diese medizinischen Umständen, sondern die leideten auch darunter, dass sie nach dem Gesetz, dass sie außerhalb der Gesellschaft wohnen müssten. Und die hören von Jesus und schreien aus der Ferne, weil sie gar nicht auf ihn zulaufen dürften. Die schreien: Meister Jesus, hab Erbarmen mit uns. Und sie erwarten, sie hoffen darauf, dass Jesus hilft in ihre praktische Lage. Und diese Erwartung, stellt sich heraus, ist absolut berechtigt, denn Jesus hilft ihnen. Und er sagt: Tut dies und macht das und ihr werdet geheilt. Jesus hilft. Jesus will helfen. Jesus tut helfen. Wir haben hoffentlich wenige heutzutage mit Karbunkeln und Furunkeln und so weiter zu tun, aber ich brauche seine Hilfe. Und ich wette drauf, du brauchst in irgendeinem Bereich deines Lebens, du brauchst auch Jesu Hilfe. Und dieser Hilferuf, Jesus, hilf mir, ich komme alleine nicht damit zurecht oder ich brauche Unterstützung, je nachdem, wie auch immer die Probleme sind, ist absolut berechtigt und richtig. Aber, und ihr spürt, es gibt ein Aber. Das ist nicht das Einzige, wofür Jesus da sein will. Ich habe so gerne drüben in England, als ich eigentlich nicht wirklich wusste, wie helfe ich meinem Vater, wie helfe ich meinen Eltern, angesichts ein Gesundheitssystem, das vor lauter Überlastung kurz vorm Zusammenkrachen ist, dass ihm einen Tag, nachdem er unter Blaulicht dann ins Krankenhaus gebracht wurde, festgestellt hat, es war kein Schlaganfall, es war irgendein Anfall, wissen wir aber nicht. Und die haben ihn dann nach Hause geschickt, am Tag danach. Noch verwirrt, noch schwach, ohne überhaupt zu fragen, lebst du alleine oder ist jemand für dich da? Und ich fühlte mich sehr hilflos, wo ich dann da war, für mich im Grunde genommen in einem fremden Land, und habe Gott um Hilfe gebeten und habe auch einige Leute um Hilfe, Orientierung helfen können. Und lange Geschichte kurz gehalten, letztendlich hat Gott wirklich auf erstaunliche Weise einen Weg geöffnet, wo ich meinen Vater dann zurück ins Krankenhaus bringen konnte. Und das hat dann wiederum gegriffen, was die Pflege und Unterstützung anging. Und letztendlich konnte ich dann am Donnerstag mit einem halbwegs guten Gewissen mich auf die Heimreise machen, wohlwissend, die sind zumindest unterstützt. Gott hat geholfen, Jesus hat geholfen. Er hört auf diesen Schrei, aber er möchte nicht einfach derjenige sein, der hilft. Er möchte nicht einfach derjenige sein, der Segen spendet, wo wir einen Segen brauchen oder wo wir einen Segen wünschen. Auf dem Weg würden die 10 gesund. Und in Vers 15, eine von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Das ist etwas sehr stark beziehungsbezogen. Der hat unterwegs festgestellt, seine Karbunkeln und Furunkeln und all diesen Mist, der ist tatsächlich heil geworden. Und eigentlich hat er, auch nach dem Gesetz, hat er den Auftrag, zu den Priestern hin zu gehen, damit er grünes Licht ganz amtlich erhält. Aber der sieht das und vor lauter Begeisterung, er dreht sich an der Stelle um und er rennt zu Jesus zurück und werft sich nieder und sagt, ich bin geheilt und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, denn Dankbarkeit ist nicht einfach ein Gefühl, das hat eine Ausrichtung. Das ist das, was die Psychologie, wo es bei der Psychologie so doll schwächelt. Ich soll dankbar sein, aber die sagen mir nicht, wem gegenüber ich dankbar sein soll. Es fehlt die Person. Und dieser Aussätzige, der weiß so 100%, wer ihn geheilt hat. Und er läuft zurück und werft sich hin und bedankt sich und preist Jesus für das, womit er ihn gesegnet hat. Und das hat etwas mit einer menschlichen Begegnung zu tun. Das ist nicht einfach erhalten, das, was ich brauche, sondern das hat mit Beziehung zu tun. Und Jesus freut sich mit Sicherheit über diesen einen. Aber der sagt, und wo bleiben dann die anderen 9? Es geht ihm schon darum zu helfen. Also ich möchte nicht, dass irgendeiner nach Hause geht mit dem Eindruck, es ist falsch oder minderwertig, Jesus zu bitten um Hilfe. Überhaupt nicht. Aber ich möchte, dass wir alle nach Hause gehen, dessen bewusst, dass das nicht das Ziel ist für sich. Das Ziel ist, Jesus möchte mit uns in eine Beziehung einer Alltagsbeziehung unterwegs sein. Gott will mehr als helfen. Er will dein Herz. Er will derjenige sein, zu dem du kommst und sagst, Vater, danke. Danke, dass du mir geholfen hast. Die Hilfe für sich, das ist nicht das Ziel. Das ist ein Beziehungsausdruck, das ist ein Liebesausdruck. Was Gott möchte, ist, dass wir ihm unser Herz bringen und sagen, Vater, ich bin da. Und vielleicht ist das Problem noch nicht gelöst. Vielleicht brauche ich noch mehr Hilfe. Aber ich bin nicht da. Ich bin nicht nur da, damit ich mir helfen lasse. Ich bin da, weil du mein Vater bist. Und weil ich dein Kind geworden bin. Das ist das, was Gott möchte. Edith hat mir freundlicherweise auf mein Bitten eine Predigt gegeben von Burkhardt. Also wir hatten nicht nur den gleichen Text im Sinne heute, sondern auch ähnliche Zitate. Also mein Vorvorgänger hier in der Gemeinde. Ich habe sie nicht erlebt, aber in Burkhardts Abschiedspredigt hier, nach fast 20 Jahren Dienst in der Gemeinde, wie er selber gesagt hat, ich habe sein Manuskript gelesen, nach irgendwo zwischen 800 und 900 Predigten, die er gehalten hat. Ich habe gar nicht nachgezählt, wie viele ich schon gebracht habe, aber es ist auf jeden Fall unter 20 und da habe ich geschluckt. Meine Güte, 800, 900 Predigten. Aber er hat die Frage gestellt, absolut nachvollziehbarerweise, zum Schluss, am Ende von diesen 20 Jahren und all diesen Botschaften, die er gebracht hat, was ist das eine Ding? Was ist die eine Botschaft, die es gilt, zum Abschluss noch einmal mit einem dicken Hammer festzuklopfen? Ich zitiere. Alles, was du Gott geben könntest, also das ist jetzt Burkhardt seine Predigtmanuskript, alles, was du Gott geben könntest, ist nichts, wenn du nicht mit ihm zusammen bist und mit ihm zusammen lebst. Alles andere ist schönes Beiwerk. Was ich in den Jahren an Zeit, Arbeitseinsatz, Verzicht, finanziellen Einsatz gebracht habe, ist nichts, hat Burkhardt behauptet. Wichtig war, dass ich mit meinem himmlischen Vater zusammengelebt habe. Wichtig war, dass ich mit meinem himmlischen Vater zusammengelebt habe. Eine von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Er war getrieben von Dankbarkeit. Und er wollte bei demjenigen sein, der ihm geholfen hat. Er wollte ihm das mitteilen. Er wollte seine Freude mit ihm teilen. Er wollte seine Begeisterung, die neue Möglichkeit, die ihm jetzt öffnen im Leben, das wollte er mit dem besprechen, bereden, einfach es rausplatzen lassen. Vor lauter Dankbarkeit. Dankbarkeit hat ihn dort zu Jesus zurückgetrieben. Diese Brille der Dankbarkeit, die ist so wichtig als Beziehungshilfe. Also ich habe jetzt heute Morgen die Dankbarkeit Gott gegenüber stark am Wickeln. Aber das Gleiche gilt auch, wie wir uns gegenseitig betrachten, wie das Cishan vorhin deutlich gemacht hat. Wenn ich dich sehe, wie Gott dich sieht und wische so die Schleiern und die fettige Fingerabdrücke und all das, was, also ich spüre das jetzt bei meiner Brille, das ist keine Illustration, sondern das ist echt. Wenn wir diese Dinge, die unsere Sicht voneinander auch mal bewusst, immer wieder, gerne täglich vor Gott bringen und seine Sicht voneinander suchen, und Dankbarkeit aufkommen lassen, obwohl er und er mich geärgert hat, obwohl sie das und das nicht gemacht hat, obwohl. Gott liebt dich und die Person, die neben dir sitzt. Mehr als du dir vorstellen kannst, mehr als wir wahrscheinlich je wissen werden, hier auf Erden zumindest. Es tut gut, einander zu betrachten durch die Brille der Dankbarkeit. Ich würde gerne eine kleine Schleife machen in den Epheserbrief hinein und den werden wir doch miteinander lesen, Matthias, wenn du, ja, dankeschön. Und das Ziel hier ist schlicht, noch einmal dessen bewusst zu werden, welchen Grund wir haben, Gott gegenüber dankbar zu werden. Also wir sind nicht Aussätzige, die von Furunkeln und Karbunkel geheilt worden sind, aber wir sind Empfänger von noch viel größeren Schätzen. Und darum geht es hier. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Und das möchte ich versuchen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, aber das möchte ich versuchen, ein wenig für uns zu entpacken, damit wir die Einzelteile hier betrachten können und schätzen können. Paulus sagt, die gute Nachricht fängt an mit eine ziemlich steile Aussage. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Und die Bibel sagt ganz eindeutig, dass Menschen, die nicht in Christus sind, dass sie tot sind. Und wenn es dir so geht, wie es mir geht, an der Stelle, da zucke ich innerlich so ein bisschen zusammen und denke, ja, irgendwie fromme biblische Gerede. Aber in den letzten 24 Stunden habe ich im Fernsehen mit absoluter Sicherheit irgendwelche Top-Sportler gesehen und erlebt. Da habe ich vielleicht ein Buch gelesen von einem Top-Akademiker und ich habe mir jemand gesehen mit einer ausstrahlenden Persönlichkeit, die Schauspieler geworden ist. Die sind alle nicht Christen, aber sie sind sehr lebendig. Und die Bibel sagt mir, die sind tot, wenn sie nicht in Christus sind. Wie ist das dann überhaupt zu verstehen? Das ist so zu verstehen, dass das, was die Bibel am Wickel hat, es geht nicht um ihr leibliches Wesen, es geht auch nicht um ihr intellektuelles Wesen oder ihre Persönlichkeitsausstrahlung. Es geht schlicht um ihr Geist. Es geht schlicht um das geistliche Leben, was sie nicht haben, per Definition, wenn sie nicht in Jesus Christus sind. Die Bibel sagt, lebendig werden wir im geistlichen Sinne erst dann, wenn die Verbindung zu unserem himmlischen Vater wiederhergestellt wird. Und das kann nur Jesus Christus. Ausschließlich. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wie viele Leute kommen zum Vater auf anderen Wegen? Dankeschön. So ein bisschen hinten durch die Brust, aber ihr wisst, wie ich meine. Keiner kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Und das will natürlich unsere pluralistische Gesellschaft gar nicht so wirklich hören. Aber die Frage ist, hören wir oder gehen wir dem nach, was unsere pluralistische Gesellschaft gerne hören möchte? Oder gehen wir nach dem, was Jesus gesagt hat, was die Bibel uns überliefert, über Jesus' Verständnis von sich? Ein Sportler kann durch tragischen Unfall das erleben, dass sein vollathletischer Körper nur ein Hülse wird von einem abwesenden intellektuellen Dasein. Das nennen wir Koma. Es ist durchaus möglich, dass eine akademisch begabte Person im hohen Alter mit 90, 95 irgendwie, dass der Körper für sich abschwächt und kaum mehr am Leben ist. Und die Person intellektuell, die ist immer noch scharf und anwesend. Es gibt ganz unterschiedliche Facetten des Lebens. Aber das geistliche Leben, das Paulus hier am Wickeln hat, wo er sagt, du lebst nur, wenn du in Christus bist, weil Christus dich wieder lebendig gemacht hat, diese Beziehung wiederhergestellt hat zu deinem himmlischen Vater. Und aufgrund dieser Verbindung zu deinem himmlischen Vater lebst du. Du bist nicht mehr von ihm getrennt durch diese Verfehlungen. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Und da denken wir sehr schnell gleich an Sünden und das, was ich vorgestern gemacht habe, was ich hätte nicht machen müssen. Es gibt solche Sünden, wo wir zu kurz fallen in dem, was wir tun. Aber es gibt ja auch vielleicht sogar weit mehr Sünden, die darin bestehen, dass wir nicht dem nachkommen, was wir nachkommen müssten, um vor Gott angenommen zu werden. Die Größe Gottes einfach nicht bewundern. Oder die Wahrheit Gottes nicht suchen, macht uns genauso fehlerhaft, führt genauso zu unserem Tod. Die Treue Gottes nicht vertrauen und so weiter und so weiter. Die Zorn Gottes nicht fürchten. Gar nicht so ein populärer Gedanke heutzutage, aber das ist im Kern unsere christliche Botschaft. Aufgrund dieser Verfehlung haben wir Gottes Zorn verdient, sein Gericht verdient. Wären wir ausgesetzt, wenn Jesus nicht gekommen wäre und hat dieses Gericht auf sich genommen. Er hat Gottes Zorn getragen. Es ist nicht, dass Gottes Zorn nicht mehr existiert. Er hat Gottes Zorn für mich getragen. Ich werde sie nicht mehr erleben. Und das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, schreibt Paulus. Aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Er hat uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das, was wir zu Ostern feiern, diese Auferstehung. Christus ist auferstanden. Weißt du, dass du, wenn du ihm dein Leben anvertraut hast, wenn du ihm zu deinem Herrn gemacht hast, weißt du, dass du mit ihm auferstanden bist von diesem geistlichen Tod, lebendig gemacht worden ist. Es geht nicht nur um die eine Person, Jesus Christus, der Gott war, der auferstanden ist. Es geht darum, dass du auch auferstanden bist, aus diesem Tod heraus. Gott hat dir Leben geschenkt, geistliches Leben geschenkt. Er hat die Verbindung zu deinem himmlischen Vater wiederhergestellt. All den Schrott, all den Verfehlungen, die da im Wege standen, hat Christus für dich getragen. Und du bist lebendig geworden vor Gott durch Jesus. Es ist so einfach, diese Dinge als, ich sag mal, christliche Lehre intellektuell zuzustimmen und zu sagen, ja, stehe ich zu. Das ist nicht das, was Gott im Sinne hat. Er möchte, dass wir dieses Leben bewusst werden, dass wir dieses Leben in uns sprudeln lassen. Er möchte, dass wir uns auf Entdeckungsreise machen um dieses neue Leben mit ihm zur Entfaltung zu bringen. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Es geht uns nicht darum, einfach mal eine schöne Zeit miteinander zu haben. Es geht uns darum, zu erkennen, wer wir wirklich geworden sind. Unsere Identität in Christus greifen zu lassen. Und Mann, ich sag uns, da haben wir so viele Schätze, die noch nicht entdeckt sind. Was das bedeutet, als Kind Gottes hier auf Erden unterwegs zu sein, ist einfach erstaunlich. In seinem Namen handeln zu dürfen, gefüllt von seinem Heiligen Geist, Salz und Licht in diese Welt. Das ist das, worum es geht. Nicht einfach die Zustimmung der Lehre, das ist schon mal nicht schlecht, aber damit fängt die Geschichte an, hört sie nicht auf. Das führt in eine Erfahrung hinein, in einem lebendigen, neugeborene Beziehung zu einem himmlischen Vater durch Jesus Christus. Und es ist der Unterschied, ob ich das einfach so als Lehre stehen lassen kann und sage, ja, ich stimme zu, oder ob ich das in die Hände nehme und sage, das will ich schmecken, das will ich erfahren, das will ich erleben. So wie im Restaurant. Wer geht ins Restaurant, guckt sich das Menü an, sucht sich was Schönes aus und sagt dem Kellner, und da hätte ich gerne gewusst, wie der Koch die Zutaten eingekauft hat, wie er das gekocht hat, aber das Essen will ich eigentlich gar nicht sehen. Nein, du willst es sehen, du willst es riechen können, du willst es schmecken können, du willst es erleben. Christus lebt in mir. Das ist keine Aussage der biblischen Lehre. Das ist eine Feststellung. Und Christus lebt in dir. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, Ostern für dich in Anspruch zu nehmen, sein Sterben und seine Auferstehung für dich in Anspruch zu nehmen, Christus lebt in dir. Und es kann sein, dass du sagst, ja, spüre ich nicht gerade heute. Solche Tage kenne ich auch. Aber es geht nicht nur um die Gefühle, es geht um ein Zulassen dieser Wahrheit und eine Absicht, eine Gesinnung, dieses Leben zur Entfaltung zu bringen mit Gott. Ja, sagt Paulus, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Bevor er dir das Leben geschenkt hat, dieses geistliche Leben, warst du tot, 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 tot. Und ein Tote kann bekanntlich nicht viel machen. Ich habe mir vorgestellt, der Lazarus. Kennt ihr die Geschichte von Lazarus, der auferstanden ist? Wenn Jesus vor dem Grab gestanden hätte, wenn Jesus dem Lazarus zugerufen hätte, Lazarus, du machst jetzt 10 Liegestutzen und wenn du das gemacht hast, rufst du meinen Namen ganz laut und dann hast du es verdient, dass du dein Leben wieder zurückkriegst. Wäre eine unsinnige Ansatz. Ein Tote, der kann keine Liegestützen machen, der kann nicht mal rufen. Ein Tote ist tot. Und das ist der Punkt, den Paulus macht. Du hast nichts getan, du warst tot. Ja gut, dein Leib funktioniert vielleicht, dein Intellekt vielleicht auch, aber darum geht es ja gar nicht. Da kannst du mit deinem Leib und deinem Intellekt, da kannst du nichts bewirken, was diese Beziehung angeht. Du kannst fromme Dinge machen und du kannst irgendwelche gesetzlichen Regeln nachlaufen, aber bewirken kannst du überhaupt nichts. Aufgrund deiner Verfehlung bist du tot. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass eine kommt, und aus gar keinen anderen Grund, als dass er dich liebt, sagt, steh mit mir auf, du bist vergeben. Paulus sagt, wir haben nichts dazu beigetragen, Wir waren tot in unsere Vergehungen. Aber aufgrund der Liebe Gottes, er hat uns so geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig werden lassen hat. Ich lese einfach ab Vers 6 noch einmal vor. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Schon jetzt. Auch wenn wir leiblich hier in diesem Raum sind, wir haben geistlich gesehen, wir haben einen Platz in der himmlischen Welt, wo übrigens der Burkhard lebendiger ist heute als je. Er lebt lebendiger heute als je. Und wir sind, auch wenn wir noch hier gebunden sind, im Irdischen, im Leiblichen, wir sind mit Christus und er hat uns schon einen Platz in den himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Wir sind nicht mehr auseinander zu friemeln. Bis in alle Ewigkeit, das ist eine lange Zeit, bis in alle Ewigkeit, solange dieses Leben sprudelt, will Gott damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Er wusste, wo seine Hilfe hergekommen war. Er wusste, Jesus hat's gemacht. Er war nicht mit einem psychologischen Freude gelassen, wo er gar nicht wusste, wohin mit seiner Dankbarkeit. Er wusste genau, wohin. Und er ist zurückgerannt. Und er hat sich hingeworfen vor Jesu Knien, getrieben durch Dankbarkeit. Dankbarkeit stärkt Beziehungen. Jesus hilft gerne. Aber es darf nicht da aufhören. Jesus möchte dein Herz. Er möchte diese Momente im Alltag, wo du weißt, er hat mich lebendig gemacht. Ich war tot, ich war verloren. Er hat mir das Leben gegeben. Ich habe einen Vater im Himmel, der mich so sehr geliebt hat, dass er bereit war, mir dieses zu schenken. Und diese Dankbarkeit treibt uns zu einem Lebensstil der Anbetung und der Wertschätzung. Dietrich Bonhoeffer sagt, Dankbarkeit macht das Leben erst reich. Ich möchte schließen mit einem anderen Zitat von einem amerikanischen Pastor John Piper. Wenn du die Sonne nicht sehen kannst, wirst du von einer Straßenlaterne beeindruckt sein. Und wenn du noch nie Donner und Blitz gespürt hast, wirst du von einem Feuerwerk beeindruckt sein. Und wenn du die Größe und Majestät Gottes ignorierst, wirst du dich in eine Welt der Schatten und kurzlebigen Freuden verlieben. Ich bitte dich, verliebe dich nicht in den kurzfristigen, hohlen, schattigen, dummen Zeugs von dieser Welt. Gott hat dich lebendig gemacht. Und wenn du diese Botschaft vielleicht heute das erste Mal hörst und spürst in dir, da ist etwas, das muss ich haben, das möchte ich haben, dann komm gerne nachher auf mich zu. Da packe ich das noch weiter mit dir sehr gerne aus. Ich würde mit uns gerne beten. Steh mal mit mir auf. Lass uns miteinander unsere Herzen vor Gott bringen. Jesus, herzlichen Dank für diese Erinnerung an dessen, was du für uns getan hast. Vielleicht hast du uns leiblich geheilt, vielleicht hast du uns auf verschiedene, vielfältige Art geholfen. Aber wir wissen, wir spüren, unser Geist zeugt es uns im Inneren. Du hast uns lebendig gemacht. Du hast uns Leben geschenkt. und wir kommen zu dir zurück und wir werfen uns sinnbildlich, innerlich uns vor dir nieder und wir sagen, danke schön, Jesus. Danke, 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 dass du das für uns gemacht hast. Danke, dass ich leben darf. Vater im Himmel, danke für diese Liebe, mit der du gekommen bist und wo ich nichts machen konnte, wo ich tot war in meiner Verfehlung. Du hast das Wort des Lebens gesprochen und du hast mich mit Christus zum Leben erweckt. Danke für dieses Leben. Geist Gottes, wir breiten dir das aus, was unser Leben ausmacht. Und wir bitten dich, helfe du uns, dass wir das rauswerfen, sein lassen, was nicht dazugehört. Und helfe uns, dass wir die neue Schätze entdecken, dass wir uns mit Begeisterung auf dem Weg machen, erneuert, um das Leben zu entdecken, das unser himmlischer Vater uns gegeben hat. Gott, wir bitten dich weiterhin um Gunst und Gnade auf das Ziel hin, dass du verherrlicht wirst, immer mehr durch Leben im Alltag, was Christus im Zentrum hat. Amen. Ich möchte dich von Herzen segnen auf deinem Weg mit dem Segen dieses großartigen, großartigen Gott. Und ich wünsche uns allen, dass wir sein Vaterherz immer mehr entdecken, dass wir die Größenordnung seiner Liebe und seiner Gnade immer mehr an uns ranlassen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, so wie der Geist Gottes uns dabei hilft, wird Dankbarkeit immer mehr auch zu unserem Lebensstil werden. So segne dich dieser großartige Gott und er behüte dich auch von den Gedanken dieser Welt. Da lass sein herrliches Angesicht über dir leuchten und er schenke dir sein unendlicher Frieden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.